Die Puritaner-Buchreihe mit William Guthrie. Aus dem Buch Unser Anteil an Christus. Mit der Überschrift Die Auswirkungen und die Folgen rettenden Glaubens. Wir kommen nun zum fünften Punkt und der lautet: Was sind die natürlichen Folgen echten Glaubens? Ich möchte mich dabei auf die folgenden beiden Dinge beschränken, nämlich die Einheit mit Gott und die Gemeinschaft. Als erstes sage ich nun, es gibt sofort eine wunderbare Vereinigung, wenn sich ein Sünder Jesus Christus anschließt. Eine seltsame Einheit zwischen Gott und dem Menschen. Wie Ehemann und Ehefrau, Kopf und Leib. Wurzeln und Zweige nicht als zwei, sondern als eins betrachtet werden, so sind Christus oder Gott in Christus und der Sünder, der sich ihm im Glauben anschließt, eins. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Epheser 5, Vers 30. Wer aber auf diese Weise dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. 1. Korinther 6, Vers 17. Wie der Vater in dem Sohn und Christus in dem Vater ist, so sind die Gläubigen eins mit dem Vater und dem Sohn. Sie sind eins, wie der Vater und der Sohn eins sind. Der Vater ist in Christus und Christus in den Gläubigen, dass sie zu vollendeter Einheit gelang. Oh, was ist dies für eine sonderbar verwobene und unauflösliche Einheit? Aufgrund dieser Einheit zwischen Gott und dem Gläubigen lassen sich folgende Punkte festhalten. Punkt 1. Sie können einander nie hassen. Der Herr wird auch fortan nie den Gläubigen hassen. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es. Epheser 5, 29. Er kann zornig sein um den Menschen, der an ihn glaubt, zu züchtigen. Aber alles, was er an ihm tut, dient seinem Besten und seinem Wohl. Alle Pfade des Herrn sind Gnade und Wahrheit für die, welche seinen Bund und seine Zeugnisse bewahren. Psalm 25, 10. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Römer 8, 28. Denn der Herr hat alle Dinge so geordnet und gefügt, dass seine Hand in jedem Fall für alle Gläubigen zum Guten wirkt. Ihnen wird nie gestattet, ihn zu hassen und so aus seiner Hand gerissen zu werden. Punkt 2. Durch diese Einheit gibt es zwischen dem Gläubigen und Gott eine außergewöhnliche Art von Zuneigung und Zusammengehörigkeitsgefühl. Der Herr ist bedrängt durch die Bedrängnis des Menschen. Er ist in sanfter, eingehender und in ihr entsprechender Weise über sie ergrimmt, als würde er selbst durch sie bekümmert. Wer den Gläubigen antastet, tastet des Herrn Augapfel an. Er hat Mitleid mit unseren Schwachheiten und kostbar ist in den Augen des Herrn der Tod seiner Getreuen. Einfach gesagt, was man ihnen tut, tut man ihm. Und was man ihnen nicht tut, das tut man ihm nicht. Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Matthäus 10, 40. Was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Was ihr einem dieser geringsten nicht getan habt, das habt ihr mir auch nicht getan. Matthäus 25, 40 und 45. Auf der anderen Seite verzehrt der Eifer um sein Haus den Gläubigen. Wenn es um die Belange Gottes gut steht, betrifft dies auch sein Volk. Zwischen dem Gläubigen und Gott gibt es also eine außergewöhnliche Zuneigung, alles aufgrund der Einheit zwischen ihnen. Darum sollte der Mensch alles hassen, was in seiner Liebe und seinen Gefühlen mit Gott konkurriert. Er sollte es verschmähen, Sklave der Geschöpfe zu sein, denn diese sind die Diener seines Herrn und Ehemannes und durch ihn auch seine Diener. Was wäre es für eine abscheuliche Sache für eine Königin, wenn sie sich mit den Dienern ihres Fürsten und Ehemannes einlässt? Genauso beschämend ist es für einen Gläubigen, sich vor böser Kunde zu fürchten, denn alleine der Herr, mit dem er eins ist, regiert alles und tut im Himmel und auf Erden, was immer ihm gefällt. Alles gehört euch, ihr aber gehört Christus an, Christus aber gehört Gott an. 1. Korinther 3, Vers 21 und 23. Denn er wird ewiglich nicht wanken, an den Gerechten wird ewiglich gedacht. Vor der Unglücksbotschaft fürchtet er sich nicht, sein Herz vertraut fest auf den Herrn. Psalm 112, 6-7. Aber unser Gott ist im Himmel. Er tut alles, was ihm wohlgefällt. Psalm 115, 3. Die zweite, andere große Auswirkung des Glaubens ist eine fantastische, beispiellose Gemeinschaft. Aufgrund dieser Gemeinschaft können wir Folgendes festhalten. Erstens. Die Glieder selbst gehören eins zu dem anderen. Der Herr ist der Gott seines Volkes. Er selbst, Vater, Sohn und Heiliger Geist, ist ihr Gott mit all seinen herrlichen Eigenschaften, mit seiner Gerechtigkeit wie auch seiner Barmherzigkeit, seiner Weisheit, Macht, Heiligkeit und so weiter. Denn er wird zum Gott seines Volkes, wie er es oft in dem Bund sagt. Auf der anderen Seite sind die Gläubigen sein Volk. Sie gehören ihm mit ihrer ganzen Person, wie es im Bund heißt. Sie sollen ihm gehören, ihr Kopf, ihr Herz, ihre Hände und so weiter, was auch immer sie sind. Sie sind sein. Zweitens, durch diese Gemeinschaft haben sie gegenseitig Anteil an allen Gütern und dem Besitz des anderen, soweit es nützlich für sie ist. Der Gläubige besitzt das gesamte Wort des Herrn. Sowohl die Drohungen wie auch die Verheißungen dienen zu seinem Besten. Alle Wege Gottes, alle Arten seines Wirkens, seine besonderen Mitteilungen, der Tod, eben alles, soweit es nützlich ist. Alles gehört euch, es sei Paulus oder Apollos oder Kephas oder die Welt, das Leben oder der Tod, das Gegenwärtige oder das Zukünftige, alles gehört euch. Ihr aber gehört Christus an, Christus aber gehört Gott an. 1. Korinther 3, 21-23. Andererseits gehört alles, was der Gläubige hat, Gott. Erbe, Kinder, Frau, Vermögen und so weiter. Alles steht zu seiner Verfügung. Wenn eines von diesen Dingen dem Herrn nützen kann, muss der Gläubige darauf verzichten. Sonst verletzt er diese Gemeinschaft und erweist sich insoweit als unwürdig für Christus. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Lukas 14, 26. Drittens. Es sollte Kraft dieser Gemeinschaft eine große Vertrautheit und Ungezwungenheit zwischen Gott und dem Gläubigen herrschen. Der Herr kann in jeder Sache einschreiten, die den Gläubigen betrifft, und das mit ihm machen, was ihm gefällt. Der Mensch nun soll dies nicht missverstehen oder zu Gott sagen, was tust du? Außer, wenn es um Gottes feste Zusagen geht. Ja, er soll trotz allem in jeder Lage sagen, das Wort des Herrn, das du geredet hast, ist gut. Jeremia 39, Vers 8. Auf der anderen Seite darf der Gläubige in demütiger Weise vertraut und freundschaftlich mit Gott umgehen. Er kann mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade und Gott seine Bitten vortragen. Er ist für Gott kein Fremder mehr. Er muss also mit Gott nicht wie jemand sprechen, der sich immer wieder zu erkennen geben muss, wie es viele tun, die ihren Glauben bloß äußerlich bekennen. Dadurch ist ihr Glaube sehr wankelmütig. Der Gläubige kann auch Gott sein ganzes Herz offenlegen. Ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. 1. Samuel 1,15. Er darf ihm all seine Geheimnisse und seine Versuchungen offenbaren, ohne befürchten zu müssen, falsch verstanden zu werden. Der Christ darf auch Gottes Handeln erforschen und mit seinem Wort in Einklang bringen, inwieweit es seinen Dienst betrifft oder Missverständnisse bezüglich des Weges des Herrn beseitigen kann. So spricht Hiob: Siehe, er soll mich töten. Ich will auf ihn warten. Nur will ich meine Wege ihm ins Angesicht verteidigen. Der Gläubige ist in dieser Hinsicht ein Freund, der weiß, was der Meister tut. Der Gläubige kann auch jeden Tag mit all seinem Versagen Gott nahen und Buße, Vergebung und Frieden durch die Fürsprache Christi suchen. Diesen hat Gott zum Fürsten und Retter, zu seiner Rechten erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu gewähren. Apostelgeschichte 5, 31. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. 1. Johannes 2, Vers 1. Oh, wie oft kann der Gläubige Gott um Vergebung bitten, wenn er keinen Spott mit Gott treiben und auch nicht seine Gnade für Ausschweifungen benutzen will. Der Herr hat den Menschen geboten, 70 mal 7 mal pro Tag zu vergeben. Und er hat in einem Gleichnis von einem König, der von seinen Knechten Rechenschaft fordert, angedeutet, wie viel mehr der Meister vergeben will. Der Christ kann Gott auch alle äußerlichen Sorgen anvertrauen, denn er kümmert sich um diese Dinge. Wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr mit euch tun, ihr Kleingläubigen. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen? Oder was werden wir trinken? Oder womit werden wir uns kleiden? Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Matthäus 6, die Verse 30 bis 32. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. 1. Petrus 5, 7. Ja, der Gläubige kann sie alle demütig Gott überlassen, damit der alle Dinge in die Hand nimmt, bei denen es nötig ist, und ihm zu jeder Zeit die passende Frucht schenkt, so dass er dann Gnade finden kann zu rechtzeitiger Hilfe. Ja, welch große Dinge dürfen Christen durch Jesus Christus bei ihm suchen, sowohl für sich selbst als auch für andere. Und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. 1. Johannes 5, Vers 14. Und alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Johannes 14, 13. Wegen der Zukunft befragt ihr mich. Meine Kinder und das Werk meiner Hände lasst mir anbefohlen sein. Jesaja 45, 11. Es ist die Schande und der große Schaden seines Volkes, dass sie diese Gemeinschaft mit Gott nicht mehr nutzen, als sie es tun. Christus kann ihnen zu Recht vorwerfen: Bis jetzt habt ihr nichts in meinem Namen gebeten. Durch das Gesagte zeigt sich, was für große Auswirkungen diese Pflicht des Glaubens hat. Durch sie hängt sich ein Mensch an Christus, den der Vater bestätigt und den Menschen zum Bund gegeben hat. So ehren wir Gott, gehen auf seinen Plan ein und dienen seinen Interessen in der ganzen Einrichtung und Offenbarung des Evangeliums. Dies ist für die Menschen so sehr von Vorteil, dass Satan und ein böses, ungläubiges Herz dem mit Macht widerstehen.